Ja, liebe Geschwister im Herrn, ich möchte euch alle ganz herzlich begrüßen, auch die Geschwister, die jetzt eigentlich hier das Hausrecht haben, die Gemeinde in Vesperweiler. Wir sind ja nur vorübergehende Gäste und Wanderer und Fremdlinge hier, aber es freut mich sehr, dass wir so auch im Herrn vereinigt zusammen sind, dass wir auch diesen Gottesdienst gemeinsam haben, auf sein Wort gemeinsam hören können. Ich hoffe, es ist für euch in Ordnung, dass es ein bisschen eng ist, ja, dadurch, dass so viele hier zusammengekommen sind. Wir wollten auch noch mal kurz darauf hinweisen, also von der Tagung ist auch da hinten, glaube ich, noch ein Büchertisch, steht da von der Edition Nehemia. Da könnt ihr auch nachher euch eventuell noch mal anschauen, wer da Interesse hat. Und draußen sind auch noch Broschüren vom Esra Schriftendienst, da kann man sich gerne kostenlos auch was mitnehmen, wer da also auch Interesse hat von der Gemeinde, das ist für alle dann auch noch als Angebot zur Verfügung. Ja, wir haben heute eben das Thema dem Herrn dienen mit ungeteiltem Herzen, das Geheimnis der geistlichen Kraft. Und ich denke, wir alle empfinden, und da haben wir uns auch in unserem Wochenende verschiedentlich darüber unterhalten, dass wir in einer sehr herausfordernden Zeit leben, in der verschiedenste Strömungen der Verführung, der Irreführung uns von dem Herrn Jesus wegleiten wollen, in der es einen allgemeinen geistlichen Druck gibt. Wir haben gesprochen gestern von diesem Geist der Gesetzlosigkeit, dem Geheimnis der Gesetzlosigkeit, das in der vorantichristlichen Zeit, in der wir leben, wirksam ist in der Welt, in der Gemeinschaft, der Gesellschaft, aber auch in der Gemeinde hineinwirkt und uns ein Stück wegziehen will von dem Herrn Jesus. Es gibt so viele Einflüsse, ja, wir sind in der Presse, in den Meinungen, die die Menschen um uns herum äußern, auch viele Christen, die sich Christen nennen, die ein Stück diesen weltlichen Einflüssen nachgeben und es auch weiterverbreiten unter anderen Gläubigen. Und da brauchen wir geistliche Kraft, um gegen den Strom schwimmen zu können. Ja? Diese endzeitlichen Entwicklungen sind wie ein Strom, und das Herausfordernde ist, wenn wir einfach nur passiv sind, einfach gar nichts tun, dann treiben wir ab. Ganz unmerklich, aber ganz klar, wir treiben ab. Wir brauchen Kraft, um gegen den Strom schwimmen zu können. Und zwar nicht wenig Kraft. Übernatürliche Kraft, menschliche Kräfte, unsere seelischen Kräfte, unsere Meinung, unser Charakter, all das hält nicht stand und gibt uns nicht die Kraft, gegen diesen Endzeitstrom zu schwimmen. Mich beeindruckt es immer wieder, wenn ich Bilder sehe von den Lachsen. Ihr habt das bestimmt auch schon gesehen, diese Fische, die von Gott programmiert und geleitet aus dem Meer zurückschwimmen, an eine Quelle, an ein Gebiet irgendwo am Anfang eines Flusses, wo sie einmal herkamen, wo die Laichgebiete sind. Und auf diesem Weg müssen sie manchmal nicht nur gegen starke Strömungen schwimmen, sondern die springen auch noch Wasserfälle aufwärts. Das finde ich gewaltig. Ja? Die springen Meter hoch über einen Wasserfall und schwimmen dann weiter gegen den Strom. Das ist Kraft. Ja? Und genau so müssen wir eigentlich auch sein als gläubige Christen dieser letzten Zeit. Wir brauchen Kraft, um gegen diesen Strom der endzeitlichen Verführung, der Gesetzlosigkeit zu schwimmen. Wir brauchen Wachheit. Immer wieder, auch in dem berühmten Gleichnis von den 10 Jungfrauen, wird deutlich, dass in der Endzeit die Gefahr auch für treue Christen ist, dass sie einschlafen. Wohlgemerkt, nicht nur die 5 törichten Jungfrauen waren eingeschlafen, bevor der Herr wiederkam, sondern auch die Klugen waren eingeschlafen, bis der Weckruf kam. Ja? Und in diesem Sinn möchten wir uns heute einmal mit einem Vorbild aus dem Alten Testament beschäftigen, das mich immer wieder auch fasziniert und angesprochen hat. Und das ist Kaleb. Ich weiß nicht, ob ihr mit diesem Mann etwas anfangen könnt, aber wir wollen mal miteinander im Buch Josua lesen im 14. Kapitel, was der Geist Gottes über diesen bemerkenswerten Mann Gottes hat niederschreiben lassen. Und ich denke, das führt uns zu unserem Thema, das Geheimnis der geistlichen Kraft. Vielleicht noch kurz zu der Situation, die wir da haben im Buch Mose. Wurde das ja geschildert, wie das Volk Israel bis an die Grenze zum verheißenen Land geführt wurde durch mancherlei Anfechtungen und Prüfungen und auch Versagen. Und eine ganz bemerkenswerte Episode, die uns im Buch Mose berichtet wird, ist der Punkt, wo sie vor dem verheißenen Land stehen und wo sie Kundschafter aussenden in dieses Land. Schon das war, denke ich, eine feine Form von Unglauben. Der Herr hatte ihnen gesagt, das Land steht offen, ich gebe die Völker vor euch dahin, zieht ein und ihr werdet es erobern. Und dann sagen die, ja, aber wir müssen doch da mal Kundschafter hinschicken. Ja? So ganz trauen wir der Zusage des Herrn nicht. Das sage ich jetzt mal dazu. Auf jeden Fall, Gott ist irgendwann einverstanden, sagt, gut, schickt Kundschafter. Und da gehen 12 Kundschafter. Fürsten von jedem Stamm Israels. Also nicht irgendwelche, sondern vorbildliche, entschiedene, tüchtige, kampffähige, mutige Männer. Also in so einer kleinen Gruppe ins Feindesland zu gehen, um das auszuspionieren, dazu gehört schon was. Ja? Und diese 12 erkunden das Land und kommen wieder zurück. Und dann geschieht das Drama. 10 von diesen erprobten Kämpfern und tapferen Männern sagen, wir haben das Land erkundet. Und tatsächlich ist es ein Land, in dem Milch und Honig fließt, so wie der Herr gesagt hat. Aber, und jetzt kommt ein Aber, ein verhängnisvolles Aber. Aber, da wohnen Riesen drin. Und die Städte sind befestigt mit gewaltigen Mauern. Und wir sind wie Ameisen vor diesen Riesen. Wir haben keine Chance. Wir können dieses Land nicht erobern. Das war das Zeugnis von 10 Fürsten und tapferen Kriegern und Männern, die Führer waren in Israel. Und 2 haben ein anderes Zeugnis abgegeben. Das war Josua, der Diener des Mose, und Kaleb. Und die haben gesagt, jawohl, es stimmt, da sind gewaltige Mauern, da sind Riesen, aber unser Herr wird mit uns sein und wir werden sie besiegen. Wisst ihr, und das ist der große Unterschied gewesen. Die einen haben nach einem fleischlichen Sinn geurteilt. Wie gesagt, das waren Kämpfer, das waren Männer, die waren tapfer, das waren keine Feiglinge in dem Sinn. Aber sie hatten nur menschliche Fähigkeiten, menschliche Kraft, menschliche Tapferkeit. Und dann haben sie das abgeschätzt und haben gesagt, nee, keine Chance. Jericho, die Mauern, die Riesen, keine Chance. Sie haben nicht mit dem Herrn gerechnet. Und diese 2, die haben genau dasselbe gesehen wie die 10. Aber die haben mit dem Herrn gerechnet und deswegen haben sie gesagt, lasst uns doch hineinziehen. Der Herr hat es versprochen, wir werden das Land erobern. Ja, und dann folgen 40 Jahre Gericht in der Wüste. Diese ganze Generation der Ungläubigen, denn diese 10 haben dann das ganze Volk angestachelt und in einen Aufruhr gebracht gegen Gott und gegen Mose. Diese ganze Generation der Ungläubigen, die gesagt haben, wir können nicht in das Land einziehen, die durften nicht in das Land einziehen. Die mussten in der Wüste sterben. Und die Kinder, die junge Generation, von denen sie gesagt haben, die werden alle umkommen, wenn wir da reingehen, die durften dann in das Land. Und es gab also da einen Kahlschlag. Als jetzt im Buch Josua die Israeliten das Land militärisch in einem ersten Durchgang erobert hatten, da haben alle die Alten gefehlt. Da gab es nur 2 Alte. Josua und Kaleb. Ja? Die waren 40 Jahre älter als alle anderen. Alle anderen Älteren waren von Gott getötet worden in der Wüste. Ja? Die waren im Unglauben gestorben in der Wüste. Und jetzt finden wir diese Szene, die in Josua 14 geschildert wird. Wie gesagt, das Land war erobert. Militärisch der Widerstand der Kanaaniter niedergeworfen, aber es war noch nicht wirklich passiert, dass alle Kanaaniter vertrieben waren und dass die Israeliten das Land auch eingenommen hatten. Ja? Es waren einfach alle Festungen weg, es gab keine Armeen mehr, die Widerstand leisteten. Aber jetzt stand diese Aufgabe vor den Stämmen, jeweils ihr zugewiesenes Teil, das der Herr ihnen durchs Los gegeben hatte, auch wirklich einzunehmen und zu besiedeln. Und die Reste der kanaanitischen Bevölkerung auszutreiben bzw. eben zu richten. Und bei dieser Aufgabe brauchte es geistliche Kraft. Und wir lesen den Anfang von Josua 14 einmal. Das ist es aber, was die Söhne Israels im Land Kanaan als Erbe erhielten, was Eleasar, der Priester, und Josua, der Sohn Nuns, und die Familienhäupter aus den Stämmen der Söhne Israels unter sie ausgeteilt hatten, als sie es durch das Los unter sie teilten, wie der Herr durch Mose geboten hatte, in Bezug auf die neun Stämme und den halben Stamm. Ja, und dann geht es Vers 5 weiter. Wie es der Herr dem Mose geboten hatte, so machten es die Söhne Israels und verteilten das Land. Da traten die Söhne Judas vor Josua in Gilgal, und Kaleb, der Sohn Jephunnes, der Kenisiter, sprach zu ihm: Du weißt, was der Herr zu Mose, dem Mann Gottes, meinet und deinetwegen in Kadesh Barnea gesagt hat. Ich war 40 Jahre alt, als mich Mose, der Knecht des Herrn, von Kadesh Barnea aussandte, das Land auszukundschaften. Und ich brachte ihm Bericht, so wie es mir ums Herz war. Aber meine Brüder, die mit mir hinaufgezogen waren, machten dem Volk das Herz verzagt. Ich aber folgte dem Herrn, meinem Gott, ganz nach. Da schwor mir Mose an jenem Tag und sprach: Das Land, auf das du mit deinem Fuß getreten bist, soll dein Erbteil sein und das deiner Kinder auf ewig, denn du bist dem Herrn, meinem Gott, ganz nachgefolgt. Und nun siehe, der Herr hat mich leben lassen, wie er es mir zugesagt hatte. Und es sind nunmehr 45 Jahre, seit der Herr dies zu Mose sagte, als Israel in der Wüste wanderte. Und nun siehe, ich bin heute 85 Jahre alt und ich bin noch heute so stark, wie ich war an dem Tag, als mich Mose aussandte. Wie meine Kraft damals war, so ist sie auch jetzt, zu kämpfen und aus- und einzuziehen. Und nun so gib mir dieses Bergland, von dem der Herr geredet hat an jenem Tag. Denn du hast an jenem Tag gehört, dass die Enakiter darauf wohnen. Also das waren Riesen. Und dass es große und feste Städte hat. Vielleicht wird der Herr mit mir sein, dass ich sie vertreibe, so wie der Herr geredet hat. Das segnete ihn Josua und gab Kaleb, dem Sohn des Jephunne, Hebron als Erbteil. Da wurde Hebron das Erbteil Kalebs, des Sohnes Jephunnes, des Kenisiters, bis zu diesem Tag, weil er dem Herrn, dem Gott Israels, gänzlich nachgefolgt war. Ja, das Geheimnis von Kaleb. Vor 10 Jahren hätte ich vielleicht diese Predigt nicht ganz so gut halten können. Aber ich bin jetzt 64. Und man merkt irgendwie, das mit der Kraft ist nicht so selbstverständlich, was der Kaleb da von sich sagt. Ja, wenn jemand 85 ist und sagt, ich habe immer noch dieselbe geistliche Kraft für den Herrn Jesus zu kämpfen und Zeugnis zu geben, wie vor 40 Jahren, dann sage ich, das ist ein Wunder Gottes, das ist große Gnade. Ja, warum eigentlich? Wisst ihr, ich denke, die Älteren unter uns können das bezeugen. Es ist auf der einen Seite etwas Wunderbares, wenn man mit dem Herrn viele, viele Jahre gehen darf. Wenn man ihn erlebt, durch Höhen und Tiefen, seine Treue, seine Gnade. Aber die vielen Jahre bergen auch Gefahren in sich. Diese vielen Jahre bedeuten auch viele Prüfungen und Versuchungen. Wir haben gestern gehört von Prüfungen und Versuchungen, wie man die überwinden kann. Und es gibt Klippen auf dem Weg, wenn wir älter werden in der Nachfolge. Wir müssen uns zum Beispiel hüten davor, bitter zu werden über Menschen, die uns enttäuschen. Wisst ihr, wenn man jung ist, dann ist man noch optimistisch. Man hat da so auch viel Kraft, um was wegzustecken, wenn mal was nicht so läuft. Und wenn man älter wird und viele, viele Male erlebt hat, dass vielleicht Leute was versprochen haben und es nicht gehalten haben, dann ist die Gefahr, dass man bitter oder zynisch wird. Dass die Liebe erkaltet. Es ist die Gefahr, dass wir bei bestimmten Prüfungen unseres Lebens nicht in der Schule des Herrn bleiben und ein Stück Widerstand leisten, entweder ausweichen, eine falsche, ungeistliche Abkürzung nehmen oder aber mit bestimmten Nöten nicht zurechtkommen. Jede einzelne Anfechtung will bewältigt sein. Wir müssen mit dem Herrn durch, wir müssen beten, wir müssen unter Umständen unser Eigenleben, bestimmte sündige Haltungen, die Gott durch eine Not, durch eine Prüfung aufdecken will, in den Tod geben, damit es weitergeht. Ja, und es gibt manche Gläubige, die im Alter ein Stück an geistlicher Kraft und Frische verloren haben, die ihre erste Liebe verloren haben, die ihre Freude und Hoffnung verloren haben, die ein Stück verbittert und verhärtet sind, enttäuscht, ausgebrannt. Leider gibt es das. Ja. Das ist ganz gewiss nicht die Schuld des Herrn, oder? Da sind wir uns einig. Der Herr will uns durch alle Prüfungen und Nöte läutern. Er will eigentlich, dass wir auch im Alter immer mehr wachsen und Christus ähnlicher werden. Dass eigentlich so dieser alte Mensch, der uns prägt und kennzeichnet von vor der Bekehrung her, dass der immer weniger sichtbar wird und immer mehr von Christus sichtbar wird im Leben eines alten Christen. Aber das ist nicht selbstverständlich. Ja? Das erfordert, dass wir in der Schule des Herrn Lektion um Lektion, Herausforderung um Herausforderung wirklich mit dem Herrn durchgehen. Dann schenkt es der Herr, dann ist es eine Frucht des Heiligen Geistes, der in uns wirkt. Aber wenn wir uns ein Stück weit gegen den Herrn verschließen, wenn wir faule Kompromisse machen, wenn wir untreu werden im Alter, und es gibt es leider, das Beispiel ist zum Beispiel Eli, dann kann es sehr, sehr traurig aussehen für einen Christen im Alter und er hat nicht mehr die Kraft. Eli war ein Diener Gottes. Eli hatte eine hohe Verantwortung als hoher Priester des Volkes Israel. Und Eli hatte an irgendeinem Punkt nicht mehr die Kraft, seinen gottlosen Söhnen zu widerstehen. Er hätte sagen müssen, Leute, wenn ihr so handelt, dann gehört ihr vom Heiligtum mit der Peitsche weggetrieben. Und er hat gesagt, oh, das muss doch weitergehen. Und die sind zwar gottlos, aber ich muss doch das Priestertum behalten und es ist doch in unserer Familie und irgendwie wird es schon werden. Ja, er hatte nicht die Kraft, in dieser Prüfung so zu handeln, wie Gott es erfordert hat. Und er hat sein Amt verloren. Übrigens auch seine Familie hat das Priesteramt verloren. Ja, das war die Folge. Er hat eigentlich alles verloren, was er gerne behalten hätte durch faule Kompromisse. Und wisst ihr, im Alter ist man in Gefahr, faule Kompromisse zu schließen. Kompromisse mit der Welt, Kompromisse mit Ungläubigen aus der Verwandtschaft, Kompromisse vor allen Dingen um seiner Kinder willen. Es gibt zum Beispiel manche biblische Älteste, die eine klare Haltung zur Charismatik hatten, bis ihre Kinder Charismatiker wurden. Und dann haben sie, damit die noch in die Gemeinde kommen können und sich dort wohlfühlen, die Gemeinde für die Charismatik geöffnet. Das ist eine Katastrophe. Wenn jemand, um sein eigenes Fleisch und Blut irgendwo zu schützen und zu fördern, geistliche Prinzipien und Grundsätze aufgibt und Menschendiener wird statt Gottesdiener. Das ist klar. Da ist dann ein Knick im geistlichen Leben. Da geht es nicht mehr weiter im Sinn von Frucht des Geistes, mehr Hingabe, mehr Heiligung, mehr Vollmacht, sondern geht es zurückwärts. Und das ist eben diese Herausforderung unseres geistlichen Lebens. Wir haben keinen Automatismus, dass wir immer gesund geistlich wachsen, je älter wir werden. Ja? Sondern es kann auch sein, an irgendeinem Punkt gehen wir zurück in unserem geistlichen Leben und weichen ab von dem Herrn. Und unser Leben endet letztlich irgendwo vielleicht sogar im Chaos und in großer Not. Wie gesagt, es liegt nicht am Herrn. Es liegt an uns, dass wir wirklich auch die schwierigen Prüfungen in unserem Leben in der richtigen Weise bewältigen. Solch eine Prüfung kann zum Beispiel auch sein, dass sich plötzlich einem Mann in den besten Jahren großartige Karrierechancen eröffnen. Er kann viel Geld verdienen. Er kann irgendwo einen leichten Weg vor sich sehen, wo er vielleicht reich werden kann. Aber Gott will was ganz anderes. Gott will, dass er das zurückweist. Und dann sagt er, oh, der Herr hat mir eine wunderbare Chance gegeben, dass ich mich selber verwirklichen kann. Darauf gehe ich zu. Und dann geht das geistliche Leben zurück. Dann geht es plötzlich auf eine falsche Richtung. Und das merkt man dann vielleicht erst mit 70. Und dann ist es vielleicht zu spät, die Weichen wieder umzustellen. Wohlgemerkt, es ist nie zu spät, umzukehren, persönlich zum Herrn, von einem falschen Weg. Das ist herrlich. Ja? Aber dann sind vielleicht manche Weichen schon so gestellt, dass man nicht einfach wieder alles zurückdrehen kann. Deswegen, wir haben eine Verantwortung in unserem Leben, wie wir umgehen mit den Wegführungen Gottes. Haben wir ein Ja zu Gottes Führungen, auch wo die schwer waren, wo sie unsere Erwartungen enttäuscht haben? Können wir das vom Herrn annehmen, wenn Menschen uns enttäuschen? Wie stehen wir zu unseren Ehen? Wenn Gott uns zusammengestellt hat mit einem Ehepartner, dann ist es nie so, dass alles bloß glatt läuft und alles bloß lauter Eitelfreude und Sonnenschein ist. Das ist unbiblisch, wenn man so denkt. Ja? Gott stellt zwei Menschen zusammen und er weiß ganz genau, dass sie nicht in allem genau zusammenpassen. Und er weiß ganz genau, da entstehen Schleifflächen, Reibungsflächen. Und jetzt ist die Frage, was machen wir? Sagen wir, oh, ich hatte gedacht, mein Ehepartner ist die ideale Hilfe, um meine Selbstverwirklichung voranzubringen und mich immer glücklich zu machen. Und das tut er gar nicht immer. Der hat ja Fehler. Der hat ja Eigenheiten, die regen mich auf. Ja, was mache ich denn dann? Sage ich, Herr, so habe ich mir das nicht vorgestellt und ziehe mich innerlich zurück und verhärte mich? Oder sage ich, Herr, was willst du mir dadurch sagen? Ich sage Ja dazu, wenn ich geschliffen werde und wenn ich mein Eigenleben in den Tod geben muss. Ich will das als Herausforderung sehen, geistlich zu wachsen. Das ist die richtige Haltung. Ja? Und ich danke dem Herrn auch für meinen Ehepartner dort, wo er vielleicht mir Mühe macht, in gewissen Punkten. Kann ich das tun? Dann werde ich an jedem Hindernis und jeder Schwierigkeit wachsen. Wenn ich aber sage, Herr, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Jetzt mache ich mein Herz zu und gehe meine eigenen Wege. Das kann man tun. Aber das hat seinen Preis. Dann hast du weder geistliche Kraft, noch Frische, noch Freude, noch Liebe. Dann wird der Herr Jesus immer weniger sichtbar und ausgestrahlt durch dein Leben. Das kann auch passieren. Dass man zum Schluss denkt, ja, eigentlich ist der Christ jetzt nicht so arg unterschiedlich in dem, was er redet und handelt, zu einem Nichtchristen in einer ähnlichen Situation. Und das wäre doch tief traurig. Ja? Also die Frage ist, was ist das Geheimnis von diesem Kaleb gewesen? Der ist genauso diese 40 aufreibenden, ermüdenden Jahre mit durch die Wüste gewandert. Er hat ja keine Abkürzung gekriegt, direkt ins Land Kanaan, sondern musste mit den anderen, obwohl er unschuldig war. Der hat genauso diese ganzen Prüfungen mitgemacht, das Murren, das Fehlen der Wasserquellen, ja, der Streit um das Manna. Aber er war immer mit dem Herrn durchgegangen. Er hatte sich nicht anstecken lassen von dem Murren der Masse. Er war in einer lebendigen, persönlichen Beziehung zu dem Herrn geblieben. Und das Geheimnis, denke ich, liegt in diesem Wörtchen ganz. Wir finden das öfters hier. Ist euch schon aufgefallen? Ja? Er folgte dem Herrn ganz nach. Das steht dreimal in dem Abschnitt. Und wenn Gottes Wort etwas so oft betont, dann ist es ihm besonders wichtig. Es ist auch interessant, den Namen von diesem Kaleb mal ein bisschen anzuschauen. Ja, ich finde es immer sehr interessant, dass sehr, sehr viele Namen von Männern Gottes im Alten Testament eine geistliche Botschaft haben. Ja? Deswegen ist ganz gut, da mal so ein Lexikon zu nehmen. Und da sieht man, da gibt es dann ganz unterschiedliche Deutungen. Manche Leute behaupten, Kaleb hieße Hund. Und da kann ich nur sagen, tut mir leid, glaube ich im Leben nie. Und da gibt es andere, die sagen, Kaleb, das kommt von Kolleb, ganzes Herz. Und da sage ich, steht doch hier, natürlich, das ist sein Name. Er ist der Ganzherzige. Ja, der Ganzherzige. Und das ist dieses Geheimnis. Das Angesicht des Herrn durchstreift die ganze Erde, um sich mächtig zu weisen an denen, zu erweisen an denen, deren Auge und Herz ungeteilt auf ihn gerichtet ist. So lesen wir das mal. Denk im Buch der Chroniker. Ja? Also der Herr sucht solche, die ganze Sache machen mit ihm, die kein geteiltes Herz haben, sondern ein ungeteiltes Herz. Und genau darin liegt aus meiner Sicht das Geheimnis von Kaleb. Er konnte durch die Prüfungen der Wüste gehen. Er konnte Enttäuschungen von seinen Mitisraeliten überwinden. Er konnte bereitwillig diese 40 Prüfungsjahre durchmachen, obwohl er völlig unschuldig war. Da wäre jemand anders vielleicht komplett verbittert. Ja, bloß wegen denen darf ich jetzt 40 Jahre nicht nach Kanaan. Ich war schon dort und jetzt muss ich wieder zurück in die Wüste. Könnte man da nicht hadern mit Gott? Könnte man schon, oder? Aber Kaleb hat es nicht getan. Er hat es aus der Hand des Herrn genommen und er ist an diesen Widrigkeiten gewachsen. Und er hat diese Hingabe an den Herrn Jesus bewahrt durch die vielen, vielen Jahre. Und das ist, denke ich, etwas Ermutigendes für uns. Dass auch wir geistliche Kraft haben können. Der äußere Mensch verfällt, wenn man älter wird. Das merke ich schon mit meinen wenigen 64. Das wird nicht besser. Ja, das ist Gottes Ordnung. Und ich finde es so wunderbar, dass man als gläubiger Christ auch dazu ein Ja haben kann, dass man sagt, es ist doch Gottes Weisheit, dass unsere Fähigkeit, das Leben zu genießen, zu schaffen und zu wuhlen und alles Mögliche zu machen, die nimmt ab. Die wird vielleicht von Gott richtig gebrochen, so wie auch bei Jakob die Hüfte verrenkt wurde, dass er nur noch hinken konnte. Das war ja schrecklich. Aber Jakob war ein geläuterter Mann, der eine andere Beziehung zum Herrn hatte, nachdem ihm das passiert war. Und Gott nimmt deshalb unsere äußeren Kräfte und Fähigkeiten Schritt für Schritt zurück, damit wir uns mehr auf die Ewigkeit ausrichten, auf das, was gar nicht hier mit dem Irdischen zu tun hat. Ja, wir sind so in Gefahr von diesen irdischen Aufgaben und Verpflichtungen und Reibungen und Widrigkeiten aufgefressen zu werden. Ich merke das an vielen Widrigkeiten. Wir dürfen ja 10 Kinder haben und viele sagen, ach, das ist aber schön. Da sage ich, Amen, das ist schön. Aber ich sage euch eines, das ist auch eine Schule der Prüfung und der Widrigkeiten. Ja? Und da kannst du Sanftmut und Geduld lernen oder auch nicht. Je nachdem, wie du dich verhältst zu diesen Dingen. Ja? Und das ist eine Schule, wo es immer wieder gilt zu sagen, Herr, und ich nehme es an und ich bete für meine Kinder und ich glaube und ich will das und das tragen, auch wenn es mir Mühe macht. Ja? Und in dem Moment, wo jemand da sagt, das ist mir zu viel, das kann ich nicht mehr tragen, dann beginnt eine geistliche Krise, dann geht es abwärts mit meinem geistlichen Leben. Ich muss Tag für Tag schauen, dass ich in dieser Beziehung zum Herrn bleibe, dass ich Ja sage, dass ich mein Eigenleben in den Tod gebe, dass ich bereit bin, für meine Feinde zu beten. Unvergebenheit ist eine ganz große Falle. Es gibt manche ältere Christen, die sagen, aber das kann ich dem und dem nicht vergeben. Es gibt manche Christen, die sind aus der Bahn geworfen worden, weil sie vor Jahrzehnten einmal in ihrem Erbteil benachteiligt wurden von ihren gläubigen Mitgeschwistern. Sollte man nicht meinen, ja? Dass so ein Stückle Land oder so ein Stückle Obstwies oder was das auch immer ist, dass das uns vom Herrn wegbringt, weil das der andere hat und ich hätte es doch eigentlich haben müssen. Aber da sieht man doch, wo die Gesinnung ist. Ist das eine irdische oder eine himmlische Gesinnung? Wenn mein Erbteil im Himmel ist, dann kann ich solche Dinge den anderen lassen und halte Frieden und freue mich im Herrn. Aber das ist manchmal ein Hindernis. Ja? Oder wie gesagt, das, was einem Menschen antun, ist manchmal hart. Auch Christen können sich schwer an anderen versündigen. Ja? Bin ich dann selbstgerecht und sage, das werde ich ihm nie verzeihen. Ja? Oder sage ich, Herr, was habe ich für Sünden gegen dich begangen? Und du hast sie mir alle vergeben. Ja, wir sind verpflichtet, 7x, 70x am Tag zu vergeben. Verpflichtet. Sonst kommen wir in Verhärtung und kommen aus dem Gleis. Ja? Ein Christ mit Unvergebenheit ist ein gezüchtigter, kraftloser Christ, der immer Riesenprobleme hat. Ja? Manchmal gibt es auch die Versuchung zur Sünde. Dass Menschen, die vielleicht in ihren jüngeren Jahren dem Herrn nachgefolgt sind, sich von der Sünde ferngehalten haben, dass sie im Alter lax und lässig werden und denken, ha, jetzt bin ich schon so lange Christ, mir kann nichts mehr passieren. Und, was sagt die Bibel, wer da steht, der sehe zu, dass er nicht falle. Und das gilt im Prinzip bis zum letzten Tag unseres Lebens. Ja, wir brauchen keine Angst haben, der Herr bewahrt uns, wenn wir mit ihm gehen, aber wenn wir von dem Herrn weichen, dann ist leider alles möglich. Jede Katastrophe. Und deswegen brauchen wir diese Wachsamkeit. Wir können nicht sagen, oh ja, jetzt kann ich mich geistlich mal ein bisschen zurücklehnen, mich vor den Fernseher setzen und hier eine Story nach der anderen angucken. Ich brauche ja nicht mehr. Ja? Ich habe meine Kämpfe gekämpft. Ja, wenn der Kaleb so gedacht hätte, dann wäre er mit 85 Jahren nicht an dem Punkt gewesen, dass er gesagt hat, heute ist meine Kraft noch genauso da. Wo sind die Enakiter? Ja? Mit Gottes Hilfe werde ich sie vertreiben. Und wir haben auch Enakiter vor uns. Und es ist uns ja klar, dass das ein geistliches Bild ist. Letztlich für geistliche Widerstände, für den Satan. Unser Kampf geht ja nicht gegen Fleisch und Blut als Christen. Das wissen wir, ja? Epheser 6. Aber der Feind versucht, uns anzufechten. Und wenn wir uns selbstzufrieden zurücklehnen und ein bisschen die Lauheit genießen, uns im Swimmingpool geistlich treiben lassen, dann ist die Gefahr am allergrößten, dass der feurige Pfeil des Feindes uns trifft. Ja? Und deswegen diese Wachsamkeit, diese Demut, diese innere Herzensverbindung mit dem Herrn, das brauchen wir unser ganzes Leben lang, jeden Tag neu. Und wenn wir da merken, oh, ich bin in meinem geistlichen Leben zurückgegangen, ich habe heute nicht mehr die Kraft, die ich vielleicht vor 40 Jahren hatte oder vor 30 oder vor 20 Jahren, dann ist es eine Gelegenheit, vor dem Herrn still zu werden und nochmal Bilanz zu ziehen. Ich finde es so wunderbar, dass Gott uns die Möglichkeit gibt, umzukehren, wo wir in die Irre gegangen sind. Das ist doch eine Riesengnade. Es ist doch wunderbar, dass der Herr sagt, wenn du dich demütigst über deinen falschen Wegen und wenn du vielleicht 20 Jahre falsch gegangen bist, ich will dir jetzt vergeben und dein Leben neu machen. Das kostet was. Das kostet uns das Eigenleben. Ohne das Kreuz, ohne sein Eigenleben in den Tod zu geben, gibt es keine Erneuerung und keine neue Kraft. Aber wenn wir das tun, dann kommt Gnade und Kraft wieder in unser Leben, auch wenn wir vielleicht jahrelang irgendwo an einem bestimmten Punkt aus der Bahn geworfen waren und einen falschen Weg gegangen sind. Das finde ich wunderbar an unserem Herrn, dass er ein Herr ist, der uns eine Chance gibt zum Neuanfang. Auch wenn wir vielleicht schon graues Haar haben. Aber die Voraussetzung ist ehrliches Sündenbekenntnis, sich demütigen vor dem Herrn, Schluss mit den frommen Fassaden, auch vor anderen. Wir müssen bereit sein, uns zu demütigen und ganz deutlich zu sagen, ich bin falsch gelegen. Wir sind ganz schön stolz manchmal. Ja? Oh, unser guter Ruf. Unsere Außenfassade muss restauriert werden, auch wenn es innen drin drunter und drüber geht und alles bröckelt von den Wänden. Aber die Außenfassade muss stimmen, oder? Oder ist es vielleicht ganz gut, wenn man diese Außenfassade mal gar nicht mehr so restauriert? Ich glaube, das ist gesund manchmal, ja? Dass wir uns demütigen, nicht nur vor dem Herrn, sondern auch vor Menschen. Und dann kann Gott einen Neuanfang schenken. Aber einen Grundsatz gibt es für geistliche Kraft, neutestamentlich gesehen, die Grundlage dafür, dass die Auferstehungskraft Jesu Christi bei mir wirken kann, ist, dass ich mit Christus gekreuzigt lebe. Mein Eigenleben muss in den Tod. Mein Fleisch ist es, das den Geist Gottes hindert und die Auferstehungskraft blockieren will in meinem Leben. Und entweder kann ich meinem Fleisch Raum geben, dann bin ich kraftlos in geistlichen Dingen, oder ich gebe dem Geist Raum, dann muss das Fleisch in den Tod. Selbstverleugnung. Wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich täglich und verleugne sich selbst. Das ist der Weg zu geistlicher Kraft, neutestamentlich gesehen. Ja? Und das können wir von Kaleb, denke ich, lernen. Er war von ganzem Herzen mit dem Herrn gewandelt. Und deswegen konnte er diese Herausforderung meistern. Und wisst ihr, das ist beschämend. Der ganze Stamm Juda, das war ja der kriegerischste Stamm mit den meisten Kämpfern, von dem heißt es im Buch Josua, dass er sein Gebiet nicht ganz erobert hat, sondern sie haben ein paar Reste von Philistern und Kanaanitern und Riesen übrig gelassen. Obwohl Gott gesagt hat, ihr müsst sie alle ausrotten. Sonst werden euch die übrig gebliebenen ein Fallstrick sein. Kaleb hat in seinem Gebiet als 85-Jähriger alle vertrieben und hat das Gebiet ganz erobert. Und die anderen haben es nur halb erobert, obwohl sie viel mehr äußerliche Kraft hatten. Aber die geistliche Kraft hat gefehlt, die Kanaaniter auszutreiben. Nun, wir können das, denke ich, geistlich so anwenden, wenn wir eben diese geistlichen Segnungen, die in Christus in den himmlischen Örtern sind, wenn wir die einnehmen wollen, dann muss unser Fleisch in den Tod und wir müssen die Sünden in unserem Leben ganz klar ablegen und überwinden. Sonst werden diese Sünden uns kraftlos machen und unseren geistlichen Weg und Wandel beeinträchtigen und uns stolperfallen werden. Ja? Auf jeden Fall ist das wichtig, dieses ganze Herz. Und ich möchte das vielleicht auch mal neutestamentlich noch mal deutlich machen. Da gibt es ja einen Abschnitt in dem Jakobusbrief, zwei Abschnitte eigentlich, die uns da vor der Gefahr eines zwiespältigen Herzens warnen. Und das wollen wir noch einmal lesen, denn ich denke, das hilft uns auch, dieses ganze Herz zu bewahren. In Jakobus 1 lesen wir ab Vers 6 etwas oder ab Vers 5 schon. Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht, denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben hin und her geworfen wird. Ein solcher Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen wird, ein Mann mit geteiltem Herzen, unbeständig in allen seinen Wegen. Ja, das geteilte Herz und das ganze Herz. Wie soll das eigentlich sein? Wenn wir uns bekehren, eine biblische Bekehrung, so wie Gott sie sich vorstellt, dann übergeben wir doch unser ganzes Leben dem Herrn Jesus, oder? Wir sagen, Herr, du hast mich erlöst mit deinem Blut, du rettest mich aus dem Verderben, dir soll mein Leben ganz und ungeteilt und ohne Vorbehalte gehören. Das ist jedenfalls eine biblische Bekehrung. Ja? Wir haben manchmal heute unbiblische Bekehrung. Herr, ich möchte gerettet werden, ich liefere den und den Teil meines Lebens aus, aber den Teil, den Bereich, den behalte ich für mich, bloß dass das gleich klar ist. Da will ich mein Eigenleben leben. Was meint ihr wohl, zählt so eine Bekehrung vor Gott? Ich fürchte nicht. Ja? Wir können Gott nicht abhandeln und sagen, also einen Teil meines Lebens gebe ich dir, aber zum anderen musst du mich da lassen, was ich machen will. Ja? Wenn ich mich bekehre, dann übergebe ich mein Leben ganz dem Herrn Jesus. Dann sage ich, Herr, du sollst in Zukunft entscheiden und wenn es durch Leiden und Schwierigkeiten geht, dein Wille geschehe und nicht mehr mein Wille. Das ist Bekehrung. Ja? Und das wird heute oft übersehen, in der modernen Verkündigung wird so getan, tu doch endlich Gott den Gefallen und übergib ihm dein Leben. Du kannst ruhig so weiterleben wie bisher. Hauptsache, du hast Jesus auch noch mit dabei. Dann hast du das Ticket in den Himmel und fühlst dich doch besser. Ich sag's mal ein bisschen scharf, aber das ist das Problem. Ja, du kannst bleiben, wie du bist. Komm nur zu Jesus, du kannst bleiben, wie du bist. Ja? Und das ist eine falsche Botschaft. Ja? Umkehr, Herzensumkehr, Buße, bedeutet eine radikale Abkehr von dem Sündenleben. Und der Kern des Sündenlebens ist das autonome Eigenleben der Menschen. Ich bin mein eigener Herr und Gott. Das sagt jeder Sünder im Prinzip. Ja? Mir hat niemand was in meinem Leben reinzureden, außer ich. Und das ist der Kern der Sünde in gewisser Weise. Und wenn ich mich bekehre, dann bedeutet es eine bedingungslose Kapitulation und Unterwerfung unter Gottes liebende, gütige Autorität. Liebend und gütig sind wir alle einverstanden, aber Autorität. Wer bestimmt in deinem Leben? Du oder Gott? Da muss es eine klare Antwort geben für einen Christen. Gott. Das ist ein ganzes Herz. Ja? Und es kann aber sein, dass wir uns von ganzem Herzen einmal bekehrt haben und hinterher kommt Zwiespältigkeit in unser Herz rein. Dann heißt es plötzlich, ich will dem Herrn nachfolgen, aber meine Karriere muss auch sein. Ich will dem Herrn nachfolgen, aber ich habe da gewisse Gelüste und die will ich ausleben. Ich will dem Herrn nachfolgen, aber bestimmte Bereiche meines Lebens will ich so gestalten, wie es mir passt. Und dann ist dieses Drama ein zwiespältiges Herz, ein unbeständiger Christ, der bittet und nichts empfängt und dann Gott die Schuld gibt. Ja, sollten wir nie tun, oder? Wenn wir bitten und etwas nicht empfangen, dann liegt es an uns und nicht an Gott. Und dann müssen wir uns fragen, Herr, wo bin ich falsch? Nicht, du hast mich enttäuscht. Ja? Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, dieses zwiespältige Herz raubt uns die geistliche Kraft. Es raubt uns die Kraft, dem Bösen zu widerstehen, dem Endzeitstrom zu widerstehen. Es raubt uns aber auch die Kraft zum Zeugnis. Ja? Ich habe mal mit einem meiner Söhne gesprochen und habe ihm gesagt, ja, warum hast du eigentlich nicht mehr Zeugnis gegeben, wenn du gläubig bist in deiner Klasse? Und dann sagt er, ja, weißt du, Papa, ich habe mich halt so verhalten und habe viele Sachen mitgemacht mit meinen Klassenkameraden. Und da habe ich mir gedacht, also wenn ich jetzt von Christus anfange, dann ist mein Zeugnis nicht mehr glaubwürdig. Das ist schade, oder? Ja? Wenn wir so halb mit der Welt mitmachen und Dinge machen, wo wir genau wissen, das sollten wir eigentlich nicht, ja, dann können wir auch nicht mehr Zeugnis geben von dem Herrn. Ja? Da wird unsere Kraft gebrochen durch die Zwiespältigkeit des Herzens. Ja, und dann gibt es eben in Jakobus 4 eine wunderschöne Passage, die den Heilweg, den Heilungsweg aus so einem zwiespältigen Herzen uns schildert. Und das möchte ich auch noch mit uns lesen. Ja, Jakobus 4, Abvers 4. Auch nicht gerade freundliche Worte. Aber liebevoll gemeint. Da spricht er zu Christen. Und er sagt, ihr Ehebrecher und Ehebrecherin, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt oder die Liebelei mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr die Schriftrede umsonst? Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Tja, der Christ und die Welt, das ist so ein Thema. Die Welt bietet uns alle möglichen Annehmlichkeiten, Einkünfte, Ehre, wenn wir mit ihr faule Kompromisse eingehen. Und wenn ein Christ sich in seinem Herzen ein Stück an die Welt hängt, wenn er einen Flirt mit der Welt macht, dann sagt die Bibel, das ist geistlicher Ehebruch. Warum denn das? Ja, in 2. Korinther 11 lesen wir etwas, und das gilt für jeden Gläubigen, der sich wirklich bekehrt hat. Da lesen wir in Vers 2, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer oder mit der eifersüchtigen Liebe Gottes. Denn ich habe euch einem einzigen Mann verlobt, um euch als eine keusche oder reine Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Also hier lesen wir, wenn jemand gläubig geworden ist, dann ist er sozusagen zur Braut des Christus geworden und Christus ist sein Verlobter, Bräutigam, sein Ehemann, geistlich gesprochen. Und dann geht es darum, so wie ein verlobtes Ehepaar durch dieses Leben geht und natürlich bestrebt ist, dass keiner von den beiden irgendwelche Flirts mit anderen Leuten hat, dass also die Braut auch keinen Flirt hat mit irgendeinem anderen Mann, wenn sie verlobt ist. Genau darum geht es, wenn wir hier in dieser Welt sind. Unser Bräutigam ist unsichtbar im Himmel. Wir sind ihm verlobt. Wir gehören ihm an. Für Zeit und Ewigkeit. Er kauft durch sein Blut. Und wir sollen keusch und heilig und treu für unseren Herrn leben und unser Herz an nichts anderes hängen als an Jesus Christus allein. Das ist ein Fall gegenüber Christus. Und wir sehen in 2. Korinther 11, dass Satan versucht, uns von dieser Einfall wegzubringen. Dass er sagt, Christus und viel Geld, Christus und ein dickes Auto, Christus und Karriere oder Ansehen vor der Welt. Wie auch immer das ist. Und dieses Christus und bedeutet ein zwiespältiges Herz, Kraftlosigkeit und ein unglaubwürdiges Leben. Ja? Und deswegen sagt die Bibel hier, der Geist Gottes ist eifersüchtig. Er möchte uns ganz allein für den Herrn Jesus haben. Unabgelenkt, ausgerichtet auf den Herrn allein. Und das ist der geistliche Kampf, an dem wir immer wieder stehen. Dass wir uns immer wieder ausrichten lassen auf den Herrn Jesus allein. Er ist unser Herr. Und dass wir uns nicht von irgendetwas ablenken lassen, gefangen nehmen lassen, beflecken lassen, dass unsere Beziehung zu diesem wunderbaren Herrn und Erlöser erkaltet, entfremdet, sodass der Herr sagen muss, du hast deine erste Liebe verlassen. Ja? Das ganze Herz, das ist die erste Liebe. Das ist dasselbe. Das geteilte Herz, da haben wir diese erste Liebe nicht mehr. Und deshalb, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. Sprüche. Ja? Gib mir, mein Sohn, dein Herz und lass deinen Augen meine Wege wohl gefallen. Auch Sprüche. Ja? Das ist diese Haltung, um die es geht. Und ich denke, da ist auch gut, wenn wir das lesen, was da weiter in Jakobus geschrieben steht. Da heißt es, umso reicher aber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er, Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. So unterwerft euch nun Gott, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch, reinigt die Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen, die ihr geteilten Herzens seid. Ja, das ist die Therapie. Also erstmal, wenn wir vom Herrn abgewichen sind, dann ist immer Sünde die Ursache. Und Sünde muss bekannt werden. Sünde muss ehrlich ans Licht und wir müssen uns demütigen vor Gott. Manche Leute werden vom Satan angegriffen. Aber du wirst dem Satan nicht widerstehen können, bevor du die Sache mit Gott nicht in Ordnung gebracht hast. Deswegen heißt es, widersteht dem Satan, aber es heißt auch, naht euch zu Gott, reinigt eure Hände, ihr Sünder, und heiligt eure Herzen. Das heißt, weiht sie neu Gott, die ihr geteilten Herzen seid. Ja? Das ist doch wunderbar, dass der Herr einem Gläubigen mit einem geteilten Herzen die Chance gibt, du kannst umkehren. Du kannst ganz neu das bekennen, was dich von mir weggeführt hat und kannst neu dein Herz ganz dem Herrn weihen. Und dann kommt die Kraft zurück und der Friede und die Vollmacht zum Zeugnis. Es wird alles erneuert. Das ist ja nur durch unser eigenes Versagen und Verschulden verschwunden. Gott wollte es uns immer schenken. Ja? Und ich denke, das ist eine Botschaft, die wir heute dringend brauchen. Denn bei jedem von uns versucht der Feind, unser Herz in einen geteilten Zustand zu bringen. Ja? Und wir tun gut daran, immer mal wieder vor Gott still zu werden und zu sagen, Herr, wo steht mein Herz? Prüfe mich, wie ich es meine. Deck auf, wenn da irgendwelche Weltliebe oder Ehrgeiz oder Stolz, Eigenlieben wirklich in mich eingedrungen ist, mein Herz gefangen genommen hat und zwiespältig gemacht hat. Und dann haben wir dieses Heilungsrezept, das ist keine ganz schnelle Therapie, wo man bloß geschwind irgendwo eine Salbe draufstreicht. Ne? Friede, Friede, und es ist kein Friede. So haben es die falschen Propheten in Israel gemacht. Sondern das ist eine chirurgische Therapie, wo erstmal das Messer des Wortes tief schneidet, bis es blutet und wehtut. Und das ist immer so. Wenn mal eine Eiterbeule in unserem Leben drin ist, dann hilft es nichts, wenn wir da Salbe drüber streichen. Ja? Sondern die muss aufgeschnitten werden und die muss raus. Der ganze Fäulnis muss ausgeschnitten werden. Das tut weh, das blutet, aber dahinterher ist auch ein Heilungsprozess möglich. Ja? Und wir gehen oftmals viel zu fleischlich mit uns selber um. Wir haben gestern den Petrus gehört, schone dich selbst, das widerfahre dir nur nicht, wo das Kreuz vor dem Herrn Jesus stand. Ja? Und so reden wir über uns. Ach, schone dich doch, das muss dir nicht widerfahren. Und wer sich selber schonen will, der kommt nicht weiter mit dem Herrn. Ja? Der bleibt stecken. Aber wer wirklich bereit ist, die Dinge auszuräumen, die im Weg stehen zwischen dem Herrn und mir, der erfährt auch Erneuerung, neue Kraft, neue Hoffnung. Der bekommt die Kraft, wirklich auch gegen den Strom zu schwimmen und zu überwinden. Das tun wir nur, wenn wir in einem bereinigten und klaren Verhältnis mit dem Herrn Jesus stehen. Der Herr Jesus ist unsere Lebenskraft. Und dort, wo wir irgendetwas erlauben, uns zwischen uns selber und den Herrn zu schieben, dort schaden wir uns selber und unserem geistlichen Leben am allermeisten. Wir betrüben den Herrn. Ja? Und deswegen ist Kaleb so eine Ermutigung und eine Herausforderung zugleich für uns. Ein Gläubiger, der 45 Jahre mindestens noch länger beständig mit dem Herrn gelebt hat, der immer noch die geistliche Kraft hatte, am Ende seines Lebens gigantische Herausforderungen anzunehmen. Der König David hat mit Goliath gekämpft, da war er ganz jung. Der hatte auch keinerlei menschliche Kraft und Voraussetzungen, aber er hat den Glauben an den Herrn gehabt. Aber es ist fast noch größer, wenn jemand 85-Jähriges anfängt, mit den Riesen zu kämpfen. Ja? Ist doch wunderbar, diese Frische, diese Kraft. Und das will uns der Herr Jesus schenken, uns allen. So wie wir auch im das Bekenntnis des Apostels Paulus haben, und damit will ich schließen, sich einfach dieses Vorbild des Apostels noch einmal uns vor Augen stelle. Bekannte Verse in 2. Korinther 4 zum Beispiel. Ja? Der Apostel Paulus war da auch wahrscheinlich so etwa in meinem Alter, also auch schon ein bisschen älter. Da sagt er, Vers 16 in 2. Korinther 4. Darum lassen wir uns nicht entmutigen, sondern wenn auch unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit, da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Also der Apostel Paulus hatte da die richtige Einstellung. Und er hat täglich mit dem Herrn gelebt und deswegen ist auch täglich seine innere Kraft erneuert worden. Der hat nicht irgendwann gesagt, jetzt habe ich genug, jetzt gebe ich auf. Er konnte Tag für Tag weitermachen. Und im Philipperbrief lesen wir eben dieses Geheimnis oder was eben auch diese geistliche Kraft ihm gegeben hat. Vers 13 in Philipper 4, da sagt er, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Ja? Der Herr Jesus gibt uns die Kraft. Der Herr Jesus lässt uns überwinden. Er schenkt uns Gnade und Hilfe und Kraft für jede Herausforderung. Er bahnt uns einen Weg, wo wir keinen Weg mehr sehen. Mit ihm kann ich über Mauern springen, sagt der König David im Psalm 18, ja. Er ist meines Lebens Kraft und meine Stärke, meine Zuflucht. Das dürfen wir von dem Herrn Jesus sagen. Und deswegen lasst uns im Aufblick auf diesen Herrn wirklich auch die Hindernisse und Nöte in unserem Leben überwinden und in seiner Kraft vorangehen und uns ihm zur Verfügung stellen. Vielleicht lesen wir zum Abschluss noch aus dem Hebräer 12 diese bekannte Stelle. Da geht es auch genau um diese geistliche Kraft. Hebräer 12, Vers 1 und 2 oder 1 bis 3. Da wir nun eine solche Wolke von Zeugen um uns haben, so lasst uns jede Last ablegen und die Sünde, die uns so leicht umstrickt, und lasst uns mit Ausdauer laufen in dem Kampf, der vor uns liegt. Und hat der Kaleb mit Ausdauer gelaufen? 45 Jahre, würde ich mal sagen. Ja, das war Marathon. Langlauf. Unser Leben ist nicht ein Kurzstreckensprint, sondern Langlauf. Ja? Ja, wie geht es? Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Achte doch auf ihn, der solchen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht müde werdet und den Mut verliert. Ja, der Herr Jesus kann uns ermutigen. Wenn wir auf ihn schauen, dann kommt in unsere Seele Kraft. David, als er in der größten Krise war, vor Ziklag, stärkte sich in dem Herrn. Das ist das Geheimnis von Kaleb, von David, von Paulus. Und das will der Herr Jesus auch uns schenken in den Herausforderungen unseres Lebens. Möge der Herr uns Mut geben und diesen Aufblick auf ihn. Amen. Ich will zum Abschluss noch mit uns beten. Wer kann, möge vielleicht dazu aufstehen. Lieber Herr Jesus Christus, wir preisen dich und danken dir dafür. Du hast uns in diese herausfordernde Zeit gestellt. Du hast uns in dieser Endzeit in deine Nachfolge gerufen, wo so viele Kräfte gegen uns arbeiten, wo wir in Gefahr sind, müde zu werden, vom Weg abzukommen, wo Verführungen, aber auch zermürbende Erlebnisse uns bedrängen wollen, Herr. Und wir brauchen geistliche Kraft, damit wir gegen diesen Strom schwimmen können. Das haben wir gesehen. Und wir haben auch sehen dürfen, dass diese geistliche Kraft letztlich nur in dir zu finden ist, in einem ungetrübten Verhältnis und Beziehung zu dir. Lieber Herr, so lass uns wirklich auch diese Beziehung immer wieder jeden Tag erneuern, dass unser innerer Mensch durch den Einfluss deiner Auferstehungskraft auch gestärkt und erquickt und erneuert wird, dass wir immer wieder neu auch die Lasten und Herausforderungen tragen können, die du uns auferlegst, dass wir aber die Last der Sünde immer wieder neu auch ablegen, die Gefahr der Verbitterung, der Unvergebenheit, andere Dinge, die Weltliebe, die uns abhalten will von dir, Herr, und schenke, dass wir immer wieder neu uns auch in deinem Licht prüfen, wo unser Herz steht. Du hast uns den Kaleb vor Augen gestellt, als einen Gläubigen, der im Alten Testament von ganzem Herzen dir nachfolgte und der Kraft hatte, Kraft dir zu dienen bis ins hohe Alter. Schenke, dass es bei uns auch so sein darf. Segne uns und leite uns, dass wir doch auch die Bereiche unseres Lebens erkennen und in Ordnung bringen, wo vielleicht Dinge sind, die dich betrüben und deine Kraft blockieren in unserem Leben. Schenke, dass wir von ganzem Herzen dir dienen, uns dir zur Verfügung stellen für diese kurz bemessene Zeit, bis du wiederkommst, dass wir Frucht bringen für dich zur Ehre deines Namens. Wir preisen dich und rühmen dich, du wunderbarer Hirte, der deinen, du großer Herr und Erlöser. Amen. Amen.